Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dinge von Interesse, bei der ich das tue, was ich eigentlich immer wieder gerne mache, nämlich über Star Trek reden. Und was bietet sich an, als mit jemandem über Star Trek zu reden, der selber auch unter anderem einen Star Trek Podcast hat. Hallo Britt-Marie.
Ja, hallo.
Ja, du bist ja untriebig in der Podcast-Szene unterwegs.
Also es macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, ich habe, willst du mal vielleicht erzählen, wo man dich überall hören kann?
Ja, also ich bin Teil des Trekgasm-Teams. Trekgasm ist ein Podcast, ein, wie der Name schon sagt, Star Trek-Podcast. Den wir gestartet haben. Genau, weil wir so begeistert waren von den Trailern für Picard und für die dritte Staffel von Discovery. Und das ist mehr oder minder der inoffizielle Nachfolger von Star Trek Weekly, was Max Snyder ja gemacht hat. Da hat er die ersten zwei Staffeln von Star Trek Discovery besprochen und da waren wir, die wir jetzt zu viert bei Trekgasm sind, auch immer mal wieder zu Gast da. Und naja, wie gesagt, waren dann so begeistert, dass wir gesagt haben, unsere Begeisterung können wir nicht in 280 Zeichen Twitter-Nachrichten packen. Da machen wir jetzt einfach eine Folge. Und das war eigentlich als ein One-Off gedacht, bis Picard dann anfängt und irgendwie hat sich das verselbstständigt. Und das ist das neueste Projekt. Und mein Herzensbaby ist eigentlich der Frankfurter Kranz. Das ist ein Klatsch- und Tratsch-Podcast, den ich zusammen mit meiner Freundin Eva mache. Und der pausiert im Moment, ist dann aber ab Januar wieder regelmäßiger da. Da habe ich so alles das ausprobiert, das erste Mal, was irgendwie mit Podcast zu tun hat und all die Stolperfallen und das ganze anstrengende Nachbearbeiten und Schneiden und ach Gott, ja, also... Ja, und dann mache ich noch zusammen mit Lara den einen deutschsprachigen Jane Austen Podcast, nämlich By a Lady. Ja, und das sind die drei Projekte, wo ich so mich dran abarbeite. Ja, und es fing, wie gesagt, mit einem Podcast an und plötzlich waren es drei und ja, jetzt ist 2020 bald und ich bin angekommen.
Ja, ich kenne das, weißt du, es fängt immer mit einem Podcast an und dann kommt der nächste und aus dem entsteht ein Witz und aus dem Witz ein Einspieler für einen Podcast, der dann zu einer Website führt, der dann zu einem neuen Podcast führt.
Ja, genau.
So, ja, so ist es. Tatsächlich habe ich dich auch das erste Mal, glaube ich, bei By a Lady gehört. Ich kenne ja Lara, ne? Und ich habe ja null Ahnung von diesem Jane Austen-Thema. Trotzdem habe ich dann die Folgen mit euch gehört, weil ich finde es immer toll, wenn Leute so enthusiastisch über ein Thema sprechen. Und dann finde ich das auch sehr interessant, auch wenn ich vom Thema keine Ahnung habe. Also ich habe auch keine Ahnung von Perry Roden, trotzdem höre ich den Dritte Macht-Podcast, weil ich das halt interessant finde, wenn Leute wirklich begeistert von einem Thema sprechen. Ja, und das ist bei Jane Austen dann auch der Fall gewesen. Und da kam ich dann halt auf Trekgasm, weil es gibt ja mittlerweile so viele Star Trek Podcasts.
Ja, du, hör auf. Ich möchte sie auch alle hören, aber irgendwie so viel Zeit habe ich in meinem Leben gar nicht.
Aber weißt du, was ich mich frage? Warum ist das bei anderen Serien nicht so? Also ich mache auch noch einen Rewatch-Podcast für Akte X und da waren wir der einzige Deutschsprachige, als wir vor 2 Jahren gestartet sind. Jetzt gibt es einen zweiten und dann war dann so, ja, ist das okay für euch? Dass wir das zu zweit quasi, ich sage hallo, Millionen Star Trek Podcasts, warum sollte man sich, jeder kann doch machen, was er will, aber Star Trek scheint total prädestiniert dafür zu sein, dass Leute Podcasts darüber machen.
Ja, also ich glaube, es ist ja auch immer so eine Frage deutschsprachig, englischsprachig. Ich glaube, es gibt zu vielen anderen Serien tatsächlich auch viel mehr Podcasts im englischsprachigen Raum, natürlich, weil die Serien oft auch im Original englischsprachig sind, wie jetzt zum Beispiel auch mit dem Jane Austen Podcast, den wir haben. Das ist, soweit wir wissen, der erste deutschsprachige Jane Austen Podcast. Es gibt 17 Millionen englischsprachige Jane Austen Podcasts. Jane Austen ist eben auch eine britische, also eine englische Autorin, also da liegt das eben nahe, dass vielleicht Leute, die englischsprachig auch sind, eher damit vertraut sind. Und dann hat sie auch nochmal eine besondere Stellung in England sowieso, das davon mal ganz abgesehen, aber auf jeden Fall, da gibt es ganz, ganz viel. Und wir haben hier nur gesessen und dachten, meine Güte, das kann doch gar nicht sein. Wo sind alle anderen deutschsprachigen Jane Austen Podcasts? Also wir freuen uns darüber, wenn einfach noch ganz viele dazukommen, genauso wie du jetzt auch gesagt hast mit dem Akte X Podcast. Und bei Star Trek ist es natürlich so, du hast die Länge, also ich meine, es läuft ja schon seit den 60ern, also es läuft schon ganz, ganz lange. Du hast verschiedene Generationen von Leuten, die Fans davon sind, also jetzt auch Großeltern schon zum Teil und eben Elterngenerationen und Kindergenerationen und jetzt auch wieder die ganz Kleinen, sag ich mal, also die Kinder. Und das heißt, es geht einfach über viele, viele Jahre. Ich glaube, das kommt dazu. Und dann hast du natürlich auch eine große Spannbreite. Du hast viele verschiedene Serien, die zwar im Grunde ähnlich gelagert sind von der Thematik her, aber die doch irgendwie alle so ein bisschen was anderes bieten. Das heißt, jeder kann sich da so ein bisschen das raussuchen, was er gerne möchte. Ja, ich glaube, das kommt auch dazu. Dann sind alle Serien verhältnismäßig lang, bis auf eben die allererste. Aber du hast mehrere Staffeln, das heißt, es ging auch über mehrere Jahre. Ja, also das kommt trotzdem, ja, dann auch noch dazu.
Sind trotzdem und, fast 80 Folgen und 6 Kinofilme. Das ist im Verhältnis zu heutigen Serien immer noch eine Riesenmenge, ne?
Ja, natürlich. Und ja, ich denke, und aber natürlich hat es bei Star Trek auch was damit zu tun mit dem Thema. Also es ist natürlich, das Thema Zukunft ist natürlich immer was, glaube ich, was die Menschen interessiert, ja. Also Weltraum und ob das jetzt Weltraum ist oder nicht, mein Weltraum kommt ja noch als extra Spezial dazu, ja. Und also das ist, glaube ich, was. Und dann hast du natürlich so diesen Utopiegedanken, der in Star Trek ja auch drin ist. Also dieses Streben nach was Positivem. Ich glaube, das ist auch etwas, was die Leute anspricht, weil man so viel Negatives einfach hat. Das ist ja jetzt nicht nur heute so, das war vor 20, 30, 40 Jahren auch schon so. Man hat so viel Negatives um sich herum in der Welt oder in seinem Leben, auf sich selber in seiner kleinen Bubble, dass man, glaube ich, froh ist, wenn es was Positives gibt, wo man sich dran orientieren kann oder wo man sich einfach nur aufheitern lassen kann. Also in Star Trek steckt im Grunde ja eben dieser positive Gedanke. Ich glaube, das spricht auch ganz viele Menschen an.
Ja, das stimmt. Und klar, wie du schon gesagt hast, man ist auch damit aufgewachsen und hatte halt immer was. Es lief ja fast immer was. Ja. Auch es gab zwar durchaus mal ein paar Jahre, wo es mal ruhiger war, aber im Verhältnis zu ganz vielen anderen Franchises gab es nie so riesen Lücken. Oder guck mal bei Star Wars, wo du fast 20 Jahre lang mit nur 3 Filmen leben musstest und solche Geschichten halten. Und jetzt kannst du dich davor nicht mehr retten halt. Ne? Und das bei Star Trek. Also bei mir war es halt so, als ich das dann angefangen habe zu gucken, war halt gerade Next Generation in Deutschland gestartet, halt also noch als Kind. Und danach gab es laufend Serien halt. Ne? Dann kam Deep Space Nine, dann kam Voyager, dann kam Enterprise. Parallel dazu gab es zwar alle 2 Jahre Kinofilme. Also hattest du halt immer genug, was dich bei Stange gehalten hat an der ganzen Geschichte.
Ja, genau. Ja? Also da kommen, glaube ich, ganz viele Faktoren hinzu. Und dann ist es natürlich auch so, das muss man ja auch sagen, das Star Trek-Fandom, also die Fans, sind ja in sich schon eigentlich super organisiert. Ja, also du hast ja Conventions, du hast Fantreffen. Jetzt mit den ganzen Social-Media-Kanälen, die es dazu gibt, ist ja auch eine ständige Kommunikation da. Untereinander, aber auch tatsächlich mit den Leuten, mit den Schauspielern und den Producern und was nicht alles und den Make-up-Artisten, also die da eben generell an der Serie arbeiten. Also da hast du ja auch einen ständigen Austausch. Und ich glaube einfach, dass das Fandom, also in sich selber, sehr aktiv ist, ja. Ich glaube, daran hängt es auch, dass es so viele Podcasts gibt. Und und wenn die Leute, die da daran arbeiten, also an den Serien, auch offen sind, dann mit den Fans zu interagieren, zum Beispiel eben mal ein Interview zu geben für einen Podcast oder so, dann befruchtet es sich ja auch, weißt du? Also das führt dann einfach dazu, dass man sagt, okay, warum nicht? Ich kann auch einen Podcast machen. Oder einen Blog schreiben oder einen Artikel veröffentlichen oder was weiß ich, ein Fanfic oder was auch immer, ja. Also da gibt es ja tausend eine Geschichte.
Ja, das stimmt schon, das stimmt schon. Warst du schon mal auf einer Convention, auf einer Star Trek Convention, so FatCon oder sowas? Oder?
Es ist auf der FatCon, also die FatCon steht als großes Ziel irgendwo am Ende. Ich war mal fast auf einer FatCon. Nein, also ich bin nicht da gewesen. Ich wollte damals, als Leonard Nimoy da war, wollte ich unbedingt hin, aber dann hat sich das aus diversen Gründen zerschlagen. Dem traure ich ehrlich gesagt heute noch hinterher, weil er dann auch relativ, ist ja dann erst ein paar Jahre später ist er dann verstorben und ich so, ich werde nie mehr die Chance haben. Naja, und ich hatte eine Zeit, also ich würde sagen, ich war immer schon Star Trek-Fan, aber ich hatte eine Zeit, wo das nicht ganz so wichtig war. Ja, also da gab es andere Dinge, die waren wichtiger. Und das war auch die Zeit, wo ich alt genug war, um zu sagen, ich fahre zu FatCon. Und komischerweise, ich war bisher tatsächlich nur auf einer Con und die fand ich recht enttäuschend, was aber auch mit der Location zusammenhing und das war auch alles nicht geplant. Und zwar war die Destination Trek, die sonst in Großbritannien ja immer ihre Conventions machen, mhm. die sind ja eigentlich ziemlich gut eigentlich. Und ich glaube, jetzt sind sie in Düsseldorf, denke ich, glaube ich,
okay.
seit ein paar Jahren. Aber die waren am Location-Suchen in Deutschland und sind aus irgendeinem Grund, wahrscheinlich wegen der Anbindung, in Frankfurt gelandet und hatten da eine Messehalle gebucht. Und ich hatte das irgendwie 3 Tage oder so, bevor das in Frankfurt lief, überhaupt mitgekriegt, ja. Ich meine, jetzt wohne ich in Frankfurt, deswegen dachte ich, ach, weißt du was, wirst ja schön blöd, wenn es jetzt hier gleich um ja. die Ecke ist, wenn du da nicht hingehst, ja. Und dann bin ich da tatsächlich hin, hab mir ein Wochenendticket gekauft, hab dann freigekriegt auf der Arbeit, war also alles sehr gut. Und da war das Problem einfach, die Leute waren echt enthusiastisch und also an den Fans hing's nicht, aber die Location war einfach nicht die richtige. Die Halle war viel zu groß. Die Hälfte der Halle war abgetrennt mit so, ja, wie sagt man, mit so Wandtrennern und so schwarzen Tüchern. Das heißt, die Hälfte wurde gar nicht genutzt, ja, nur die vordere Hälfte. Das heißt, du hattest einfach dieses leere, große Hallenstück, das einfach schon vom ganzen Feeling her nicht so toll war. Und dann war alles einfach zu groß und nicht, ich würde sagen, einfach gemütlich genug, ja. Und dadurch hat das so ein bisschen so ein Flair verloren. Also es war ein bisschen schade. Aber so von den Panels her und so hat es Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, weißt du was, du bist ja auch echt ein Idiot, dass du nicht schon früher zu einer Convention bist. Wobei das natürlich auch immer eine Frage von Geld und Fahrerei und so ist, klar.
Ja, ja, richtig.
Ja, aber also ich habe jetzt mir für nächstes Jahr freigenommen fürs FedCon-Wochenende. Ich hoffe, das bleibt auch so. Und dann habe ich vor, mal hinzugehen, mal schauen.
Also das ist auch mein Ziel, ich hätte nächstes Jahr mal auf die FedCon zu fahren. Ich habe dieses Jahr hätte ich die Chance gehabt, dahin zu gehen, im Prinzip sogar für an so einem Nordquiz teilnehmen zu können. Und ja. Ich habe es nicht gemacht aufgrund einer Umbauarbeit bei mir zu Hause und habe danach das ganze Wochenende nur so, es war so furchtbar, alle Star Trek Podcasts waren da, Leute, die ich kannte, die haben sich da alle getroffen und es war einfach wie, ich habe das wochenlang habe ich noch gelitten, als ich diese Podcasts davon gehört habe. Und
ja.
dann auch so Sachen, und dann ist der Darsteller von C3PO am Tisch vorbeigegangen.
Ich weiß, ich habe das, ja. an dem Wochenende habe ich gearbeitet und mir ging es genauso wie dir. Ich habe den Twitter-Feed verfolgt und dann waren da voll die positiven Tweets und wir haben gerade ein Bier getrunken mit Bla und so und ich so, ich will auch ein Bier mit euch trinken.
Das, und ich saß hier und hab ein Badezimmer renoviert, weißt du? Und dachte mir so, boah, wie ungeil, weißt du? Und das war eigentlich so eine super Nummer, so ganz spontan, kurzfristig dahin. Und es wäre sicher total super geworden, aber ich habe da so gelitten, dass ich gesagt habe, okay, nächstes Jahr gehört das mir und dann werdet ihr alle bei mir sitzen. Oder ich stehe bei euch wahrscheinlich.
Ja, wobei ich überlege gerade, ich habe das glaube ich verwechselt, an dem Wochenende war ich nicht arbeiten, sondern ich war auf dem Podstock. Das war es gewesen. Es war letztes Jahr so, dass der Podstock parallel mit der FedCon war und ich dann auf dem Podstock saß, auch das erste Mal übrigens, und dachte, so toll das hier ist, ich würde jetzt aber auch gerne auf der FedCon sein. Ich war so zweigeteilt, weißt du, so, da hätte ich mich gern geteilt, ja. Aber naja, also nächstes Jahr sieht es ja anders aus, dann werden wir mal gucken, ob sich das irgendwie machen lässt und wenn es nur in Anführungszeichen ein Bier ist, weißt du? Mal gucken.
Ja, richtig. Also wie Track am Dienstag, die einfach nur draußen gesessen haben.
Genau, wobei die haben ja jetzt wirklich, glaube ich, genug Conventions hinter sich, sodass die sagen können, okay, interessiert mich jetzt nicht mehr so oder ich habe alles schon irgendwie mal gehört und gesehen. Ja, und wenn man dann so spät irgendwie zu der ganzen Geschichte dazukommt, so wie ich jetzt zum Beispiel, obwohl ich ja echt seit Jahren Fan bin, aber das irgendwie, wie gesagt, sich nie so ergeben hat, da denke ich mir auch, ja, eigentlich schade, weil die meisten, also es klingt jetzt bitter, ja, aber die meisten sind ja jetzt auch nicht mehr die Jüngsten und jetzt gerade auch, nachdem René Auberjonois ja verstorben ist und DC Fontana ja auch, also die, also weißt du, so einfach Leute, die so Pfeiler sind oder die halt auch einfach wichtige Rollen gespielt haben und die man hätte vielleicht dann vor 10 Jahren noch problemlos auf einem Panel sehen können, ja, das ist dann irgendwie schon ein bisschen traurig, da denkst du, also sagst du dir schon, verdammt, hättest vielleicht mal ein bisschen früher angefangen.
Ja, das ist, ich weiß genau, was du meinst. Bei René Auberjonois ist mir das auch, ist mir das überraschend nahe gegangen, muss ich sagen. Also ich habe, man kann sagen 79 und so, also da war ja auch nicht mehr der Jüngste, aber es ist einfach so, dass das ist so eine Serie, wo ich den Start noch miterlebt habe. Das wirkt einfach heute auch noch nicht so alt. Weißt du, wie bei der, wenn jetzt jemand aus der TOS-Crew stirbt, dann ist das halt, das war schon alt, als ich es zum ersten Mal gesehen habe. Da war das schon 20 oder 25 Jahre alt. Aber das ist gefühlt auch noch gestern gewesen halt. Und dann ist mir das tatsächlich sehr nahe gegangen, also oder verhältnismäßig nahe gegangen. Gut, man kannte ihn ja nicht, ne? Aber auch was so seine Kollegen getwittert hatten, hier Armin Schimmermann, der sagt, dass er sich von ihm noch irgendwie verabschiedet hat, mit so, also, dass er sich erinnern soll und so. Also, oh.
Ja, und DS9 ist halt jetzt auch eine Serie, da war ich in einem Alter, wo ich das auch wirklich, also wo ich alt genug war, dass ich das alles mitgekriegt habe, und ich bin ein sehr, sehr großer DS9-Fan. Und habe die Serie auch mehrfach wieder geschaut. Ja, also das ist eine der Serien, die ich wirklich semi-regelmäßig immer mal wieder mir angucke. Mhm. Und auch wenn jetzt Odo nicht mein allerliebster Lieblingscharakter war, aber er hat halt einfach Spaß gemacht. Ja, und ich mochte auch René Bourgeois. Und ich hatte auch das Gefühl, bei der DS9-Crew, wobei das ja bei der TNG-Crew ja noch viel, viel ausgeprägter ist, dass die sich gut verstanden haben, ja. Mhm. Und dass da auch eine Kameraderie, da Kameradschaft da ist. Gerade auch jetzt zwischen jetzt zum Beispiel René Aubergenois und eben Armin Schimmermann und diese ganze Gruppe um die Ferengis, sagen wir mal so, ja.
Ja. Hast du die What We Left Behind-Doku gesehen?
Ja, habe ich.
Oh, ist toll, oder?
Ja, mir hat es auch echt viel Spaß gemacht. Ich hätte gerne noch mal 4 Stunden mehr Extramaterial gehabt, ja.
Ja. Aber ich habe das kann so bereut, dass ich es nicht gebackt habe.
Ja.
Ja, ich habe es echt bereut.
Ja, aber lustigerweise, solche Dinge zum Beispiel, das ist genauso wie mit den Cons, die gehen irgendwie völlig an mir vorbei. Also manche Dinge kriege ich problemlos mit, und dann sind so Dinge wie jetzt zum Beispiel hier Backup oder irgendwelche Kampagnen, die laufen, wo es heißt, wir wollen einen Film drehen, könnt ihr uns unterstützen? Das kriege ich irgendwie nie mit. Und wenn ich es dann mitkriege und sage, ja, da würde ich doch jetzt auch mal irgendwie ein Ticket holen oder irgendwie 10 Euro spenden oder was auch immer, dann heißt es, ja, geht nicht mehr zu unterstützen. Ja, denke ich mir auch, verdammt nochmal.
Also du musst das nehmen, was du auf iTunes kriegst. Du kriegst nur den Film, aber kein Bonusmaterial und keine physische Disc in Deutschland. Nimm das!
Ja. Naja, aber ich habe mich gefreut, dass es, ich habe es im Kino sehen können hier und die Kinobetreiber haben sich dann noch echt bemüht, noch so ein bisschen so eine kleine Pre-Show noch zu machen. Da hatten sie dann noch Gäste eingeladen und so. Also das fand ich schon nett, ja. Es hat auch wirklich Spaß gemacht, aber es waren gefühlte 150 Grad im Kino. Das war einer von diesen Tagen, wo es irgendwie fast 40 Grad draußen war.
Oh ja. Stimmt.
Und ich dachte noch so, super, sitzt du im Kino, so Klimaanlage oder so. Die hat so ungefähr 60 Minuten lang gehalten und dann war das wirklich nicht mehr auszuhalten in diesem Kino. Es war eine Katastrophe. Also du hättest die Luft wirklich schneiden können. Und nachdem dann also der Film vorbei war und dann kam ja noch so 20 Minuten Gespräch, Roundtable, ja, da sind tatsächlich Leute aufgestanden und rausgegangen und ich dachte, nein, das kann doch nicht wahr sein, denn die Leute, die in diesem Kino saßen, das sind ja wirklich Leute, die explizit diese Tickets nur für diesen einen Film gekauft haben. Wenn die also rausgehen, ja, dann heißt es, die halten diese Hitze tatsächlich nicht aus, weil ich glaube nicht, dass es daran lag, dass sie den Film nicht sehen wollten.
Nee, das glaube ich auch nicht. Aber das stimmt, das waren diese horrorheißen Tage im Sommer, als der bei uns lief. Ja, ich kann mich noch daran gut daran erinnern. Ich hätte nach Hannover fahren müssen, also über eine Stunde mit dem Auto, quasi um ein Kino zu finden, wo ich das hätte sehen können. Habe mich dann dagegen entschieden, weil es so zeittechnisch nicht so gut gepasst hat. Und in dem Kino, in einem der Kinos in Hannover, wo der Film gezeigt wurde, war der Morn-Darsteller mit
dabei. Da kriegst du die Krise, oder?
Der wohnt in Deutschland.
Ach, ernsthaft? Das habe ich jetzt auch nicht gewusst.
Der ist mit einer Deutschen verheiratet. Ja. Und der wohnt in der Nähe von Hannover und der ist einfach so spontan war der mit dabei, als der Film gezeigt wurde und hat danach noch Fragen beantwortet. Er kann also reden. Ja, aber
ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, shame on me, aber ich weiß gar nicht, ob ich ihn erkannt hätte. So out of mask und so, weißt du?
Ja. Hättest du nicht, aber er war's. Also, und ich habe nur, das war wieder einer dieser Momente, ähnlich wie mit dem Weiland, mit dem Badezimmer, wo ich gedacht habe, ja, natürlich, ja, klar, das wäre noch so überraschend, ist Avery Brooks auf die Bühne gekommen und hat nächstes Jahr seine Serie angekündigt, Jambalaya heißt sie, weißt du, nein, so, das ist sowas, was mir dann passiert, weißt du, ich gehe da nicht hin und dann passiert sowas.
Wie du hörst, bist du nicht alleine, also, aber wir haben es ja überlebt und
Ja, das ist ja, und es ist ja auch schön, dass man das auch nachträglich noch jetzt sowas wie zum Beispiel diese Doku halt genießen kann. Eben. Aber ich finde es auch cool, ich teile deine Meinung, also Deep Space Nine ist tatsächlich auch für mich, also in Gänze muss ich sagen, ist sie, klar, TNG wird immer eine Sonderrolle haben, aber ist so in Gänze als Serie ist für mich auch Deep Space Nine die beste Serie gewesen bisher.
Ich glaube tatsächlich, dass wir beide da ziemlich ähnliche Erfahrungen haben. Also bei mir war es nämlich genauso, dass ich auch mit TNG angefangen habe, als es auf ZDF dann das erste Mal lief. Und ich weiß gar nicht, ich vermute mal, wir sind wahrscheinlich ähnlich alt, oder? Also wenn TNG Nostalgie für dich die erste Star Trek-Serie war, denke ich mal, muss das so ungefähr...
Ich bin Jahrgang 80.
Ja, ich auch, siehst du? Ja. dann, genau, und dann denke ich, haben wir ähnliche Erfahrungen gemacht, auch mit dem Gucken von Star Trek eben. Und ich kann das alles im Grunde genauso unterschreiben, wie du gesagt hast, ja. Also TNG wird immer einen besonderen Platz in meinem Herzen haben, weil es eben die allererste Serie war. Jetzt muss ich aber auch sagen, für Picard bin ich jetzt am Wiederschauen von TNG und ich habe das wirklich lange nicht mehr in Gänze gesehen. Also ich habe immer mal einzelne Episoden rausgepickt und so, um die mal wieder zu schauen. Aber so die ganzen Staffeln, auch die ganzen Füller-Episoden und ja, diversen Episoden, die vielleicht nicht so der Hit waren, ja, die habe ich schon jahrelang echt nicht mehr gesehen. Und da bin ich jetzt am Wiederschauen und ich muss sagen, ich hätte das nicht gedacht, aber ich merke, wie sehr meine Sehgewohnheiten sich verändert haben, schon von damals zu heute. Einfach die Tatsache, dass ich teilweise da sitze und denke, mein Gott, ist die Episode langatmig. Ja, weil einfach natürlich das ein ganz anderes Pacing ist. Es ist viel langsamer, als wir das heute gewohnt sind. Und ich hätte halt nicht gedacht, dass ich da tatsächlich mich so verändert habe in meiner Gewohnheit. Ja. Und dann hast du natürlich auch ein paar Episoden dabei, die nicht so der Superhit sind. Das muss man ja auch zugeben.
Ja, es ist jetzt keine Serie, die so in hundertprozentig perfekt ist, natürlich. Ne?
Ja.
Wir haben schwache Anfänge. Wir haben gerade in der ersten Staffel ist ja auch wirklich diese. Ich glaube, dass diese Edo-Folge ist, glaube ich, wirklich die erste Folge, die ich gesehen habe in meinem Leben. Meine ich. Und das ist eigentlich wahrscheinlich mit einer der schlimmsten Folgen. Aber es gibt da natürlich, das liegt auch daran, wenn du 26 Folgen in einem Jahr drehst, da sind halt auch einfach auch Füller dabei. Ich glaube, dass diese Robin Hood-Folge mit Q sicher in der Idee total witzig klang. Mhm. Weißt du, das kann ich mir richtig vorstellen. Und wenn Patrick Stewart schon sagt, als sie sagt, nee, ihr macht eine Robin Hood-Folge, du bist Robin. Und so haben die alle gesagt, ja, super. Und dann hat er gesagt, habe ich Jahre später diese Folge im Fernsehen gesehen und mich so geschämt.
Ja, also, aber ich meine, wann haben wir denn TNG gesehen? Ja, also ich meine, 11, 12, 13, wie auch immer, also da hast du ja einen anderen Humor, ja, also deswegen,
ja,
ich denke mir, da bin ich großzügig, aber ja, natürlich, klar, logisch. Also und wie gesagt, dieser Rewatch hat jetzt auch nicht dazu geführt, dass ich sage, ich mag die Serie weniger, ja, ich sehe sie mit Nostalgie, ganz klar, und das ist auch völlig in Ordnung, aber es fällt mir doch schwerer, diesen Rewatch durchzuziehen, als ich gedacht hätte.
Ja, ich begleite den mit Track am Dienstag, das hilft so ein bisschen.
Ja, das hatte ich übrigens auch vor. Ja. Aber wie, du kennst ja alles, wie das dann so ist, dann verpasst man mal eine Woche, dann ist plötzlich eine zweite Woche und dann sagt, scheiße, also, schnell noch nachgucken und dann noch nachhören und und zack, war ich aus dem Timing raus. Ja.
Muss ich denn den unmöglichen O'Connor jetzt wirklich nochmal sehen? Und so unmöglich war er doch gar nicht. Ja, nee, das stimmt natürlich schon. Und du hast auch recht, Deep Space Nine ist tatsächlich eine Serie, die ich halt auch mal wirklich komplett gerewatcht habe, während ich bei TNG immer wieder Folgen gucke, aber halt dann auch mehr so die ausgewählten Folgen, weißt du, von Best of Both Worlds oder halt auch die erste Auftritt der Borg und solche Geschichten, das sind immer so gern gesehene Folgen. Es ist da schon ein bisschen selektiver geworden, ne? Und auch gerade der, was haben die sich bei dem Pilotfilm gedacht?
Ja, ach, hör auf. Wobei ich ja auch sagen muss, ich finde ja, dass DS9 auch eine schwache erste Staffel hatte, aber das verzeihe ich DS9. Ich weiß nicht, woran es liegt. Vielleicht, weil ich da mehr Charaktere, ich weiß nicht. Aber irgendwie verzeihe ich das DS9 eher mal als TNG. Naja, aber wie gesagt, also es ist beides nie und dir mal hart. Also das ist schon okay.
Ja.
Und ja.
Aber auch wenn es auch die erste Staffel auch Schwachstellen hatte, klar, bei DS9, aber dafür gab es aber auch solche Folgen wie der unterschaubare Maritza und so, also die so total character-driven waren, die wirklich großartig gewesen sind.
Absolut,
halt, ne?
Ja.
Aber wie so oft bei Star Trek, ab der dritten, vierten Staffel geht's bergauf halt, ne?
Ja.
Also warten wir mal, was uns da Disco präsentiert.
Ja, also ich bin ja, ich mag ja Disco. Also ich, mit mir kann man sich da, und ich hatte letztens eine Diskussion, wo ich eigentlich erklären wollte, warum ich Disco so mag, und irgendwie habe ich es nicht auf die Reihe gekriegt, mehr zu sagen, als es unterhält mich großartig. Und hinterher bin ich so heim und dachte so, verdammt.
Ja,
das hat jetzt, glaube ich, echt keinen überzeugt, aber mir macht Spaß.
Ich hatte gestern auch mit in einem anderen Podcast auch eine Diskussion, und ich bin nicht so der größte Disco-Fan auf der Welt, aber ich habe das dann so ein bisschen begründet, warum ich das so sehe, und die Gegenargumente waren dann immer, naja gut, das ist halt eine Fernsehserie für heute. Ne? Man kann so wie früher das heute nicht mehr machen, so macht man das, wie die machen, macht man das heute, und deshalb ist das heute. Und da habe ich mir gedacht, am Ende auch ein bisschen dünne, aber ich weiß natürlich, du wirst auch deine Punkte haben, klar, natürlich, ich habe, wie gesagt, Disco ist halt, ich sehe es ein bisschen wie, weißt du, der gute Pike sagte am Ende, wir sollen nicht mehr über die reden. Und ich finde, das ist auch richtig. Er hat auch am Ende von der zweiten Staffel, wenn der Captain uns sagt, wir sollen
über das, mein über liebstes Lieblingstriumvirat, nein, das schweigen wir doch nicht.
Nein, aber ich will da jetzt auch gar nicht, ich habe das schon an anderer Stelle oft gemacht, aber ich sag dir nur eins, der Weg, den sie machen, mit sich freischwimmen und in wo ganz anders hinspringen, ist schon der richtige Weg.
Ja, also ich finde auch, wir könnten wahrscheinlich jetzt hier echt in die Tiefe gehen und vieles diskutieren, aber als Quintessenz des Ganzen kann ich sagen, dass ich mich einfach gut unterhalten fühle, und ich meine, was will ich von einer Serie mehr, ja? Also jetzt mal ganz simpel gesagt, also der Kern ist erfüllt und alles andere ist Bonus, ja? Und dann, wie gesagt, also ich freu mich auf die dritte Staffel und hoffe das Beste und
Ja, und wenn nicht, guckst du dir Andromeda an. Gene Roddenberrys Andromeda, da wirst du ungefähr sehen, wie wahrscheinlich die Serie laufen wird. Mit dem guten Kevin Sorbo. Der auch auf der FedCon dieses Jahr war.
Ja, aber also ich finde es ja auch lustig, dass die FedCon sich immer mehr zu so einer Art Allround-Sci-Fi-Con entwickelt hat. Ja. Also ich bin eigentlich dafür, wenn es nicht überhand nimmt, bin ich da absolut dafür, ja.
Ja, ist halt für jeden was dabei. Dieses Jahr war es ja Babylon 5 auch getrieben, ne? Das fand ich, war ein weiterer Grund, warum ich, verdammtes Badezimmer, nee, echt, aber wirklich. Ich habe ja von dir auch was gelernt, schon nämlich in der aktuellen Folge von Trackgasm, für Cardassia, habe ich gelernt, oder ist mir nicht vorher aufgefallen, wie grau Pike geworden ist in der zweiten Staffel.
Ja,
nachdem
oh Gott.
Und da dachte ich so, da habe ich gesagt, der war doch am Anfang auch grau.
Ja, aber nicht so grau.
Und dann habe ich diese Bilder mir nochmal angesehen, und da gab es ja so Gegenüberlegungen.
Ja.
Und da habe ich gedacht, was haben die denn wirklich mit dem gemacht? Und das ist wirklich ab diesem Punkt, wo er diese Kristallerfahrung gehabt hat.
Ja,
ne?
Ich habe es nicht nochmal nachgeguckt. Hast du jetzt geschaut, ja?
Ja, es ist wirklich so.
Ja, das ergibt ja auch total Sinn.
Aber warum ist, das ist mir also nicht, absolut nicht aufgefallen. Und dann sag ich mir, nee, sie irrt sich, der war am Anfang auch graumeliert. Und nee, also ein bisschen an den Seiten, an den Schläfen, aber nicht ansatzweise so, wie er ab dieser Folge war.
Ja, ja.
Aber das ist, aber so dezent dann doch irgendwo, das ist nicht großartig, also auffällt, so wenn man nicht so drauf achtet halt.
Ich finde schon, ich finde, sie haben das gut gemacht. Also ich finde nicht, es sieht irgendwie aus, sie haben sie ja natürlich gefärbt, klar. Ich finde aber nicht, dass es irgendwie aussieht, als wäre es jetzt unnatürlich, ja. Und inhaltlich ergibt es ja auch voll Sinn, dass er nach dieser Zeitkristallerfahrung diverse graue Haare gekriegt hat. Das würde ich bei dem ganzen Abenteuer aus der zweiten Staffel auch. Aber der Original-Pike, der war ja auch leicht graumeliert, ja. Also das passt ja dann auch. Aber ja, also aber ich muss zugeben, mir ist es halt auch natürlich aufgefallen, ich finde Pike halt auch sexy. Also ich muss es ja zugeben, ja. Und guckt man halt mal ein bisschen genauer hin.
Ich kann es mit Stolz sagen, als heterosexueller Mann, es ist ein gut aussehender Typ. Und ich fand auch, Pike war für mich auch das Highlight an der zweiten Staffel tatsächlich.
Also, ja, also super so Casting.
Es hat zwar keiner auf ihn gehört, ist dir das mal aufgefallen, sobald die Leute aus seinem unmittelbaren Umfeld weg waren, haben die nicht mehr auf ihn gehört. Von Spock die Reihe hoch. So, wenn die nicht neben ihm auf der Brücke standen, da konnte der rumschimpfen, wie der wollte, die haben nicht mehr auf ihn gehört.
Echt? Dann muss ich doch jetzt nochmal mir durch den Kopf gehen
lassen. Ja, ist wirklich
so.
Es ist wirklich so. Also egal wo, immer wenn irgendwas war, wo er dann so mit per Funk zugeschaltet war, öffnen sie die Luke, Burnham oder die haben es immer nicht gemacht. Sobald seine Autorität war in dem Moment immer weg, sobald er nicht mehr vor den Leuten stand.
Okay.
Irgendwie. Ja, aber die haben machen ja
doch
eh
die grauen Haare, wer weiß es.
Weißt du, was witzig gewesen wäre, wenn er auf einmal eine Glatze gehabt hätte? Weißt du, so in Anspielung an, also beide mussten keine Haare mehr haben, dann ist er ein guter Captain. Ja, schon wieder der gute Sisko und der gute Picard.
Sei vorsichtig.
Wieso?
Ja, naja, da willst du mir etwa erzählen, die sind alle besser als Pike. Nein, ist okay.
Nein, also ja.
Ja, das sind natürlich ikonischer, ist klar. Ja, stimmt, ja. Wobei, bei Sisko habe ich das nie so mit der Glatze, ich habe eher so mit dem Schnurrbart, ja. Also als der Schnurrbart da war oder das Bärtchen, dann ging es bergauf. Stimmt, die Haare
aber
auf dem Kopf
waren
dann
auch
weg.
Nur das war nur, glaube ich, am Ende der dritten Staffel. Ich glaube auch erst in der letzten Folge der dritten Staffel hatte er dann auf einmal einen Bart.
Ja.
Und dann durfte er sich ja die Haare wieder abrasieren.
Genau.
Weil man wollte ja am Anfang nicht, dass er so aussieht, wie er in diesen 80er-Jahre-Serien ausgesehen hat. Spencer und Hawk.
Ja.
Er sah ja da schon so aus eigentlich.
Ja.
Und so wollte man nicht, dass er so aussieht. Deshalb, aber es ist auch optisch besser gewesen mit den Ohren.
Ich glaube, der hat sich auch einfach wohler gefühlt.
Ja, so läuft er auch rum halt. Und ich fand, dass Sisko als von den ganzen Kapitänen die krasseste Entwicklung halt durchgemacht hat.
Ja.
Ne? Also von dem alleinerziehenden Vater, allein das schon, ne? Alleinerziehender Vater, Witwer, zur religiösen Ikone, zum Kriegsführer quasi, bis er am Ende mit dem guten Guldukat abstürzt.
Ja, zum und dann
also,
zum Pseudogott
Wurmloch.
Quasi, ja genau, zum Wurmlochwesen. Genau. Wobei ein Picard natürlich jetzt auch keine unbedingt leichte Vita hat, ja. Also ich meine, von den Borg in einen Borg verwandelt und dann wieder zurück zum Menschen ist jetzt auch nicht unbedingt das Einfachste. Ja. Aber ja, also die haben alle ein bisschen was mitgemacht, aber es stimmt schon. Ich glaube, so von der, sagen wir mal, normalen Entwicklung her hatte Sisko so mit den die meisten Dinge, die er durchgemacht
also,
hat, ja.
Picard war ja schon Borg und dann wieder ein Mensch, bevor es ein cooler Trend geworden ist. Ne? Also das muss man dazu sagen. Obwohl ich bis heute nie verstanden habe, warum die ihn entführt haben. Also so storytechnisch, warum sie unbedingt Picard, damit er als Stimme zu denen, das kann denen doch eigentlich völlig egal sein. Ja, also es hat irgendwie, ich weiß, warum sie es filmisch gemacht haben, aber ich habe nie verstanden, warum sie ihn unbedingt entführen wollten und diese Begründung später mit der Borg-Queen und so, die wiederum auch in dieser Lore der Borgs ja auch eher problematisch ist, weil sie macht eigentlich keinen Sinn, wenn so wie die Borg mal entwickelt worden hat.
Ja, nein,
ne?
Gut,
klar,
aber da sieht man natürlich, dass das Ganze eine Entwicklung genommen hat, genauso wie auch die Entwicklung von verschiedenen Alien-Rassen, die dann so anfangen und am Ende dann irgendwie hinten, hier die Klingonen, ich meine das beste Beispiel, ja, die ohne Stirnwülste anfangen und dann am Ende irgendwie mit Stirnwülsten und allem rauskommen, aber ja, natürlich, ich weiß nicht, also da gibt es natürlich viele Gründe, warum man sagen könnte, ja, gerade Picard, also ich meine, Kriegsführung, Unterminieren des Gegners, Gefangennahme einer prominenten Figur, die für Starfleet Ideale steht und die dann umkehren. Also das ist auch viel psychologische Kriegsführung, die da drin steckt.
Ja, aber das hätten sie nicht gebraucht. Sie
machen
die Farben. Der ein Bohrkubus hat gereicht, um die ganze Flotte bei Wolf 359 zu zerstören.
Ja.
Und die drei Schiffe, die noch übrig blieben, als sie die Erde anflogen.
Ja.
Und hätten die einen zweiten, was hätten die gemacht, hätten die einen zweiten geschickt. Nein, also ganz ehrlich, es wäre überhaupt nicht nötig gewesen. Aber klar, verstehe ich es filmisch, warum man es gemacht
hat. Ja, hätte auch viel wieder
hat.
Spaß gemacht, wenn es niemand getroffen hätte, der unserem Herzen lag. Aber ja, natürlich.
Und wieso? Ein Sicherheitsoffizier wurde entführt und assimiliert.
Ein
Wir haben ihn vorher im Fahrstuhl gesehen.
Ja, genau.
Er hatte fast einen Namen.
Ja. Naja, ja. Aber und PK, freust du dich drauf? Ja, oder?
Ja. Ich versuche ein bisschen die Erwartungen aber unten zu halten, weil ich bin schon ein bisschen mehr gehypt, als ich eigentlich gern sein möchte. Weißt du, weil ich möchte lieber so das gucken und sagen, boah, ist ja richtig gut. Ne? Und nicht mit hohen Erwartungen reingehen und dann, Wir dürfen auch nicht vergessen, Patrick Stewart hat auch den Kacke-Emoji gesprochen.
Ich weiß. Und hat er nicht auch in diesem einen, wie hieß denn der Film? Wo diese Würstchen im Regal, wo die so...
Ja,
genau. Da hat er doch auch von diesem Würstchen gesprochen. Also der hat so diverse... Ich weiß nicht, man muss ja auch sein Geld verdienen als Schauspieler, sagen wir es mal so. Aber Also...
Ja, ich weiß, was du...
ich erwarte wirklich tatsächlich nach diesen ganzen Trailern, die wir gesehen haben, ich erwarte wahrscheinlich zu viel. Ich hoffe, das führt nicht dazu, dass ich am Ende enttäuscht sein werde. Aber was ich bisher gesehen habe, finde ich schon richtig toll. Und Ich sitze hier nur und denke, bitte, 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 bitte enttäuscht mich nicht. Ja.
Macht mir nicht den Captain kaputt, Leute. Macht mir nicht den Captain kaputt.
Ja, ich finde bei sowas, also da, das finde ich jetzt insofern etwas unproblematisch, weil ich mir denke, ach Gott, das kann ich dann auch ausblenden, als hat nicht stattgefunden, ja. Also ja, meinen Kopf kennen und der richtige kennen, also das würde, glaube ich, gehen. Aber ja.
Weißt du, was bei all diesen auch, dass sie die Trailer gezeigt haben, so an Effekten, dieser große Bohrkubus und so, ja, tatsächlich so der Moment, den ich wirklich wunderschön fand, war diese Riker-Szene in der Holzhütte.
Natürlich, weißt du? Die mochten wir doch ehrlich, alle.
Da ist mir das Herz aufgegangen und da ist ein Punkt, den ich schon mit einigen diskutiert habe. Warum landen die in Zukunftsversionen am Ende ihres Berufslebens immer in einer Holzhütte in den Bergen?
Ja, das ist, glaube ich, der gleiche Szenenausstatter wie in, war das Generations? Ich glaube, ja, gell?
Ja, ja, ja. Ich habe auch gedacht, das ist dieselbe Hütte, oder?
Ja, genau. Ja, ich weiß auch nicht.
Hat mal ein gewisser Kirk gelebt.
Ja, das ist aber doch wahrscheinlich so dieses Ideal, so also zurückgezogen von der Welt, im Wald. Und im Wald hast du natürlich dann auch Holzhütten, ja, so diese klassische Ferienhäuschen, Cabin in the Woods und so, ja, ja. Naja, aber also das war schon sehr schön, weil du da plötzlich, also als sie da zusammen dann auf dem Steg saßen, ja, und also großartig,
oh, ja,
weil plötzlich diese alte Dynamik da war. Ist natürlich auch super viel Nostalgie, was da, die da eine Rolle spielt, aber diese Art von Fanservice, die lasse ich mir gefallen. Also ich finde auch immer dieses, ich hatte gestern auch wieder so eine Diskussion im Zuge der Discovery-Diskussion, wo es eben darum ging, dass in vielem doch viel zu viel Fanservice drin wäre, dass die also nur irgendwie sich anbiedern wollen bei den Fans und so weiter, jetzt nicht nur im Star Trek-Universum, auch generell in anderen Serien, und ich sitze da immer nur und denke mir nur so, bitte, biedert euch an. Für mich kann das nicht genug Fanservice sein. Es ist Fanservice, ja. Es ist für mich. Und ich empfinde das nicht als negativ. Also natürlich kann schlecht gemachter Fanservice, ja, wenn man das Gefühl hat, sie drängen es einem auf, dann bin ich auch die Letzte, die sagt, ja, nee, ist nicht so der Hit. Aber es, wenn sowas kommt und die sowas reinpacken oder auch diverse andere Referenzen oder irgendwelche Nebensätze, die auf irgendwas anderes abzielen oder so, ich bin da absolut dafür. Bitte, bitte zu mir, aller Fanservice zu mir, ich nehme es gern.
Ja, ich muss sagen, das ist halt auch eine ewige Diskussion. Ne? Was ist guter, was ist schlechter Fanservice? Ich muss sagen, diese Sequenzen, es hat mich einfach berührt, wie er ihn dann auch in den Arm genommen hat. Weißt du, und dann, wer hätte denn da nicht, jetzt mal ehrlich, wer hätte da das nicht emotional, dass einem so solche Figuren noch so nahe gehen? Und ich hätte nie gedacht, dass wir sowas nochmal erleben, dass wir wirklich das Picard und auch Data. Das ist das finde ich eigentlich noch fast viel unglaublicher. Also, ob es Before oder Data ist.
Ich meine, gut, das liegt natürlich auch daran, dass das jetzt für uns auch eben so emotional besetzt ist, diese Serie, natürlich. Aber ich muss dazu auch sagen, also ich finde es natürlich super, dass Data wieder auftaucht. Ich hätte mir aber mehr CGI gewünscht, denn ich fand, dass Data, gerade auch im Direktvergleich mit dem Data aus der Serie, und das liegt natürlich auch daran, dass die Person natürlich auch ein Mensch ist und altert und so weiter, die sieht schon sehr viel anders aus. Also ich fand im Trailer, es hat mich ehrlich gesagt nicht überzeugt. Also es sah so ein bisschen, also Brent Spiner hat natürlich ein bisschen zugenommen. Ich meine, der ist nicht dick und nix, aber man sieht schon in den Wangen und so, der hat schon ein bisschen zugelegt. Dann haben sie natürlich das alles auch noch schön glatt gespachtelt. Wer weiß, wie viel von diesen etwas dickeren Wangen und dickeren Gesichtsformen, die dann da waren, vielleicht auch einfach das Zugespachtelte war, ja. Und da sage ich mir, also dann hätte ich mir ein bisschen mehr CGI gewünscht, die das ein bisschen, ich weiß nicht, vielleicht weniger menschlich gemacht hätten oder weniger, ich weiß es nicht. Also er sah sehr aufgebläht aus in diesem Trailer. Also ich fand es nicht so gut. Da war ich ein bisschen enttäuscht. Ja. Und selbst wenn ich in Betracht ziehe, dass eben der Schauspieler gealtert ist, ja. Aber ich meine, wozu gibt's CGI?
Ja, das stimmt schon. Ich meine, guck mal, der hat die Rolle damals 2002 abgegeben, weil er sagt, er ist zu alt für die Rolle.
Ja,
ne?
Eben.
Und das ist jetzt schon 17 Jahre her. Also das ist eigentlich. Ja gut, es kann die Szenen deuten ja auf irgendwie entweder Holodeck oder Traumsequenzen hin halt, ne? Weil ihn jetzt wirklich ernsthaft wieder zum Leben zu erwecken, wäre eine dumme Idee, finde ich.
Ja, also wir werden sehen, was uns da erwartet. Ich glaube sogar, ich hatte auch erst gedacht Holodeck, aber mittlerweile glaube ich nicht, dass es Holodeck ist. Aber nichtsdestotrotz, wir werden ihn ein paar Mal sehen und ich freue mich einfach. Ja,
ja, also was ein Indiz dafür ist, ist, dass Picard in diesen Szenen ja die alte Uniform trägt.
Ja, wir hatten uns ja auch schon mal darüber unterhalten in Trekgasm. Und da hatten wir uns darüber unterhalten, dass ja Picard auch diese, wie gesagt, vorherseherischen Träume ja auch hat, die vielleicht sogar auch mit seiner Borg-Erfahrung zusammenhängen. Mhm. Und dass das also was ist, das im Canon ja schon existiert. Und wenn sowas in der Art in Picard jetzt vorkommen würde und es eher so in diese Richtung gehen würde, also traumdeuterig, vorhersehend, irgendwie in irgendeiner Form, dann würde das ja theoretisch sogar auf was zurückgreifen, was im Canon ja schon existiert. Ja?
Richtig, ja.
Und vielleicht ist es dann auch sowas. Also ich fand diese Argumentation, die wir dann da hatten, da hatte ich nämlich selber auch nicht dran gedacht, eigentlich ganz logisch, sodass ich gedacht habe, weißt du was, eigentlich würde das viel besser passen als jetzt zum Beispiel Holodeck. Wobei das natürlich im Canon auch schon vorhanden ist. Also wir hatten ja eben auch schon diverse Captains, die mit diversen Leuten, also Da Vinci und so, ja, sich auf dem Holodeck ausgetauscht haben. Also so ist es ja auch nicht, aber ja.
Ich habe mal erzählt, als ich mit einem Kumpel, Grüß an Raphael, den Trailer besprochen habe, den ersten Trailer, den wir von Picard gesehen haben, da haben wir auch darüber spekuliert, Holodeck und Pipapo. Und dann hatten wir dann die Theorie, wie krass wäre das, wenn die Serie läuft, jetzt sagen wir mal, die Serie läuft 3 Staffeln. Und ist total episch, eine total epische Serie über 3 Staffeln, die uns eine richtig geile Geschichte erzählt. Mhm. Und die letzte Szene endet damit, dass Archer aufsteht und die Holodeck-Simulation.
Ja, ja, genau. Oder aber hier, es war alles nur ein Traum. Ich sage nur Dallas, ja.
Also beendet, wir haben das ja alles. Revanche,
genau, wir haben das ja alles schon mal gehabt. Also dann würde ich hier echt ausrasten, ja, weil das ist natürlich die faulste Schreibart, sowas aufzulösen, die es gibt. Ja.
Das machen sie natürlich auch nicht, aber es wäre eine schöne Tour für Enterprise. Wenn einfach nur aus dem Nichts Archer aufsteht und sagt, Computersimulation beenden.
Wir der lassen Mann dich auf, nicht in den Writers Room.
Nee, ich darf definitiv nicht in den Writers Room. Ich hätte gerne in den Writers Room, der die fiktive achte Staffel von DS9 geschrieben hat. Den hätte ich gern. Aber wenn ich im Writers Room wäre, dann wäre ich auch auf dem Schleudersitz, weil das haben sie ja die letzten 2 Jahre gezeigt.
Ach, ne? Hör auf.
Da ist man, das ist auch ein ganz großer Fehler. Lass doch eine Gruppe, eine Staffel wirklich machen und tauscht nicht alle 3 Folgen die Leute aus.
Ja, halt, ne? Und dann aber auch so Leute, wo es einem wirklich im Herzen wehtut, wo man sagt, ja, also jetzt hiermit, ich habe ja immer Probleme, den Namen richtig auszusprechen, aber Chabon heißt er so, ich weiß nicht. Für Picard, der
so,
Frontrunner ist.
Showrunner, ne?
Showrunner, genau. Und der ist ja jetzt der ist ja von Discovery, mehr oder minder wird er offiziell weggehen, ja. Und der hat ja auch für die geschrieben und so weiter und zieht sich da so ein bisschen raus aus Star Trek generell. Der ist noch als Producer im Hintergrund wohl tätig, aber aus dem Writers Room zieht er sich komplett raus und konzentriert sich wohl auf seine eigene Serie dann, die auch irgendwie jetzt in der Entwicklung steht. Und da sage ich mir, natürlich, man weiß nicht, was die Hintergrundgeschichte ist, ob er nicht selber eben darauf drängt, sich da rauszuziehen, ja. Aber so Leute zu verlieren, das ist halt, kann halt schlecht sein. Ja, und also es müsste einfach, und gerade auch Discovery hat ja eine sehr unglückliche Geschichte, was eben Showrunner und Producer und Schreiber und so angeht, die kommen und die gehen, ja, sehr viel häufiger, fast in jeder Season einmal, und da muss ein bisschen Ruhe,
halt auch,
genau, ja. Da müsste einfach mal ein bisschen Ruhe reinkommen, da müsste eine Konstante müsste da mal sein, ja. Und das ist natürlich auch was ich immer schwierig finde, wo dann ich hier immer sitze und denke mir so, oh, und jetzt tu mir bitte den Gefallen bei dem ganzen Chaos, lass es sich nicht auf die Serie auswirken, zumindest negativ auswirken. Mhm.
Ja. Ich hätte ja irgendwie gerne so einen Ronald D. Moore nochmal so dabei.
Ja.
Der da zumindest irgendwas produziert. Weil der kann auch, dieser Vorwurf ist ja altes Fernsehen, neues Fernsehen und so. Und der hat ja zumindest auch mit Battlestar Galactica, ich weiß, es ist ja auch jetzt schon ein paar Jahre her, aber der hat schon bewiesen, dass der auch moderneres erzählen oder aktuelleres erzählen kann. Der wäre für mich so ein Kandidat, wo ich sage, vielleicht auch ein Ira Stephen Beer, wer weiß, die ich da gerne nochmal sehen würde, aber ich befürchte eher, dass die wirklich, ich meine, mein Gott, irgendwann musst du auch mal neue Leute ranlassen.
Ja, ne? Und ich meine, also, das Lustige ist ja, dass just die beiden auch genau die Position inne hatten, die jetzt die Leute von Discovery innehaben. Also die waren mal die jungen, wilden Neuen, ja, versus
Gene
Roddenberry, und jetzt sind sie eigentlich die Alten, ja, und jetzt kommen die anderen wilden, jungen Neuen. Ja, also.
Ja, klar, so ist das Ding, so ist das Lauf der Zeit.
Ja,
halt, ne?
Ich persönlich habe jetzt eigentlich nichts gegen Kurtzman an sich. Ich weiß, dass da viele große Probleme mit haben, aber ich finde jetzt auch nicht, also es ist für mich jetzt auch nicht der Genie, das Genie von dem Herrn, das mir jetzt hier irgendwie das Ideal vorsetzt. Also ich glaube, da gibt es den einen oder anderen, der da schon besser geeignet wäre für die, ja, für die Entwicklung der Serie an sich. Aber ich meine, bisher bin ich ja im Großen und Ganzen zufrieden. Ja, und wie gesagt, Staffel 3, wir hoffen das Beste. Ich hoffe ja auch, dass sie in Staffel 3 jetzt zurückgehen eben zu diesem Grundideal von Star Trek, eben dieses positive, utopische Denken, dem sie versuchen entgegenzustreben, ja, in einer Zukunft, ja, wo es das vielleicht nicht mehr gibt. So interpretiere ich zumindest den Trailer. Und ich hoffe mal, wenn sie sich damit ja zurückbesinnen auf Grundwerte von Star Trek, das kann eigentlich nur positiv sein, ja. Ich hoffe, das kriegen sie hin. Und versauen es nicht am Ende, wie in Staffel 1.
Ja, also ja, es deutet sich halt darauf an, dass es darum geht, ja, das Commonwealth zurückzuholen. Die Föderation quasi neu zu gründen. Ja. Also, ich komme einfach über diese Andromeda. Ich glaube, es wird wirklich so ein bisschen wie Andromeda werden. Ne? Aber das Commonwealth, das große Commonwealth. Aber weißt du, was ich, und nur ein Punkt dazu, ich hoffe ganz ehrlich, dass diese Zentriertheit auf Michael Burnham und dass sie die Antwort für alles ist, das müssen die irgendwann in den Griff kriegen.
Ich finde, wer hat nicht gedacht,
dass sie der rote Engel ist, oder? Wer hat das nicht gedacht?
Was, du hast es nicht gedacht?
Nein, ich habe natürlich, jeder hat es gedacht, dass sie der rote Engel ist. Sie oder Neelix? Kommt zurück.
Deswegen fand ich ja eigentlich aber diesen kurzen Twist mit der Mutter gar nicht so schlecht, aber ja, natürlich haben die meisten das gedacht. Ja, ich finde, sie ist schon sehr viel besser geworden als in Staffel 1. Und ich hoffe mal, das entwickelt sich dann in Staffel 3 noch weiter. Also sie hat ja sehr, sehr, ich weiß nicht, also wenn ich das versuche zu erklären, sie hat sehr Mary Sue-artige Charaktereigenschaften. Also das ist eben so eine Figur, das kommt ursprünglich wohl aus der Fanfiction, so eine Idealfigur, ja, die irgendwie alles kann, immer alles besser weiß, immer die idealsten Idealvorstellungen hat und immer alle Lösungen hat und so weiter. Und das weiß sie ja sehr in Staffel 1. Fand ich. Und das ging mir zwischendurch auch ein bisschen auf den Keks. Und ich finde, das ist aber sehr viel besser geworden. Also die Figur hat eine Entwicklung bekommen, finde ich jetzt. Und ich finde auch, dass sie ja durchaus auch Konsequenzen ihres Handels gespürt hat. Ja, natürlich nimmt diese Konsequenz nimmt ein bisschen, also die Schärfe wird ein bisschen dadurch weggenommen, dass sie am Ende dann doch recht gehabt hat und die Lösung gefunden hat. Ja, aber also es findet eine Entwicklung statt. Ja, und ich hoffe, das geht in Staffel 3 dann auch weiter. Und dazu ja natürlich wieder die Grunddiskussion, was denkst du denn, wer in Staffel 3 Captain wird?
Lorca kommt zurück. Nein. Den hat man total vergessen.
Jason Isaacs hat auf einer Convention gesagt, da war er zusammen mit Anson Mount auf der Bühne, beide Captains also, ja. Und dann irgendwie, und dann meinte Jason Isaacs, ihr seid also, you fickle folk, weißt du? Ihr die ganze Zeit, als ich am Steuer war, haben immer alle geschrien, wir wollen Captain Lorca zurück, wir wollen Captain Lorca zurück. Und jetzt, wo ihr Captain Pike habt, schreit keine Sau mehr nach mir, weißt du, so.
Ja.
Super.
Das ist aber auch so. Natürlich. Es ist aber auch tatsächlich so.
Du weißt doch, aus dem Augen, aus dem Sinn. Ja.
Ja. Ach, also Captain, es müsste Saru werden.
Ja.
Aber wahrscheinlich tanzen sie erstmal eine Weile drumrum, dass das gar nicht so wichtig ist. Und am Ende wird es Michael Burnham.
Ich wollte nämlich gerade fragen, meinst du tatsächlich, es wird Michael?
Ja, sie wird am Ende auch alle anderen Funktionen machen.
Ach, hör auf.
Ich glaube wirklich.
Wie gesagt,
sie nur noch Hologramme dann um sich herum hat.
Nein. So schlimm finde ich das jetzt nicht.
Nein, aber es müsste Saru sein, aber ich befürchte, dass die dann erstmal irgendwie die Staffel so damit leben, er ist weiter irgendwie. Ist die Frage, ob es dann überhaupt noch diese. Na gut, es wird schon noch diese Hierarchie und diese Struktur geben in dem Schiff halt, klar. Aber dann wird es. Erstmal Saru machen und dann am Ende wird er erkennen, wer der wahre Captain ist.
Ja,
naja. Made my words. Und dann kommt heraus, dass sie auch
eintritt. Ich denke das auch. Also die Diskussion hatten wir ja auch schon gehabt und ich glaube das auch. Ja. Also ich habe halt am Anfang gesagt, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass es Michael wird, weil die ja selbst sich auch rauszieht aus der Geschichte und sagt, sie möchte das eigentlich nicht. Aber ich könnte mir halt vorstellen, wenn wir dann am Ende einer dritten Staffel angelangt sind und sie diverse Dinge durchgemacht hat, da wird sie wahrscheinlich eine Entwicklung auch durchmachen, dass es dann am Ende heißt, okay, und jetzt traue ich mir das quasi auch zu. Ja.
Pass auf, und ganz grau ist. Ist ganz grau geworden. Und dann kommt heraus am Ende der dritten Staffel, dass sie einen französischen Nachfahren hat. Dieser Nachfahre ist 200 Jahre nach ihren
Das war Els Theorie, sag ich nur.
Echt? Wer ist da? Okay.
Achso, ich dachte, du spielst jetzt auf. Achso, du spielst auf Picard an. Na, also ja, ja, ich dachte, das, ja, du spielst ja, auf ja, unsere ja. eine Episode von Trekgasm an. Da hatte Elle eine sehr abstruse Theorie mit Picard und britischen Vorfahren. Deswegen dachte ich, du ziehst da jetzt eine Parallele. Nein, so tief drin.
Nee, in aber es könnte, aber nicht. Im Prinzip schon, ja. Nee, aber ich glaube auch, dass das so in diese Richtung laufen wird. Dafür ist es einfach zu bisher zu zentriert. Und das ist auch das große Problem, so ein bisschen, weil die anderen Figuren haben kaum Platz oder Charakterentwicklung. Ich weiß, Stamets, Tilly und dann weiß ich schon nicht mehr, wie sie heißen.
Ich glaube aber,
sagen.
Das liegt tatsächlich daran, dass die am Anfang nicht so richtig wussten, wo sie hin wollten. Denn die Grundprämisse, die wir ja bekommen haben, ursprünglich für Discovery, war ja, dass wir einer Person folgen, die eben nicht in der Brückencrew ist und nicht diese klassischen, was man ja in allen Star Trek-Serien bisher hatten. Wir hatten ja eigentlich immer, es zentrierte sich immer alles auf die Brückencrew und dann faserte das teilweise so ein bisschen aus, gerade auch wie bei DS9. Aber im Grunde hatten wir immer so Command-Structure, ja. Und alles drumherum spielte irgendwie keine Rolle. Und hier, und für Discovery war ja die Prämisse eigentlich, wir folgen jemanden, der eben eines der kleinen Rädchen ist und nicht in der Kommandostruktur verankert. Und so fing das ja auch an. Und dann. Und sie hatte ja auch, und wenn wir jetzt Burnham eben nehmen als Figur, sie hatte ja auch keinen Rang und also nach der Pilotfolge mehr und war dann eben nur eins von diesen kleinen Rädchen und allein auch die Tatsache, dass sie dann in so eine Doppelkabine mit Tilly gesteckt wurde, also dass wir dann auch mal gesehen haben, ja, offensichtlich haben nicht alle schöne, tolle, große Quartiere, wie wir das sonst immer kennen, sondern es gibt eben auch die kleinen Fußsoldaten, die da irgendwie sich so zweit oder zu dritt irgendwelche hier Stockbetten teilen müssen, ja, also das scheint es ja auch alles zu geben und dass wir da mal so einen Einblick kriegen und das, und ich glaube, das war das, was sie zeigen wollten und dann ist ihnen aber aufgefallen, nee, die Story lässt sich doch anders viel besser erzählen und dann haben sie diesen Schwenk gemacht und dann war sie plötzlich doch Teil der Brückencrew, aber sie wollten ja aber den Fokus nicht auf die Brückencrew legen und deswegen war das so ein Mischmasch, wo ich das Gefühl hatte, die wissen selber nicht so wirklich wohin.
Ja.
Und das war die Entwicklung durch Staffel 1 und deswegen, ja.
Für eine Folge oder so ist das, glaube ich, ganz immer interessant, auch mal was anderes, aber für eine Serie ist es halt, für eine Raumschiff-Serie ist es dann halt schwierig. Das ist Karl, Leiter des Hydroponischen Gartens und dieser Mann ist der Star unserer Fernsehserie. Ne? Und so, mein Gott, schüttelt das Schiff nicht so durch, die Blumen fallen um.
Ich freue mich sehr auf Lower Decks. Ich glaube,
wird das, dass das die beste von den Serien ist. Ich sag dir, am Ende ist das die beste von den neuen Serien, Lower Decks.
Du kannst auch so viel mehr machen.
Weil es keiner auf dem Fokus hat.
Genau, und du kannst auch so viel mehr machen in animierten Serien. Also du kannst ja so viel andere Dinge erzählen, die du allein schon aus Kostengründen oder Visualitätsgründen oder was auch immer nicht in Anführungszeichen normalen Serien erzählen kannst. Und es ist auch einfach mal so die Star Trek-Serien, die wir sonst kennen, auf den Kopf gestellt, ja. Du hast halt die Leute, die keine Rolle spielen. Und ich meine, hallo, was ist denn das bitte für eine Prämisse? Wir folgen der Crew eines Schiffes, die immer für den zweiten Kontakt zuständig sind. Ja, also die muss es ja auch geben. Ja, also es ist so großartig. Das ist die sind also quasi spezialisiert darauf, den zweiten Kontakt herzustellen. Und ich so, wunderbar.
Ja, allein das ist schon so unglaublich witzig.
Ja, das ist super.
Das ist, und auch so die Macher, die da mit dabei sind, da ist ja auch hier das Rick und Morty Team und so da mit dabei.
Ja, und die sind auch
total Bock drauf.
Ja, ich auch. Und die, was ich so schön finde auch, wenn du dir das Panel anguckst oder ein oder zwei von den Panels, die sie halt geben, die sind wirklich selber total begeisterte Star Trek Fans. Das finde ich so schön, wenn die da so sitzen und dann sich selber so in Rage reden können und ich so denke, oh, ich kann das so nachvollziehen, was du hier sagst. Und da gibt es ja auch dieses ganz berühmte Zitat, ich krieg's jetzt nicht mehr genau hin, aber wo es sinngemäß eben heißt, wir wollen eigentlich eine Serie über die Leute machen, die die gelben Tintenpatronen für die Replikatoren auffüllen, damit du Bananen replizieren kannst fürs Essen. Ja, ja? Und ich denke so geil, ich liebe das.
Ja. Ja, absolut. Die Idee ist einfach super. Und ich glaube allerdings auch, dass das eigentlich nur in einer Anime-Serie machbar ist. In einer Realserie wäre das wahrscheinlich, wäre das wahrscheinlich nicht möglich. Guckst du so Orville?
Nein. Also beziehungsweise ich habe angefangen zu gucken und ich werde auch weiter gucken, aber ich gucke tatsächlich im Moment ganz mit großen Pausen dazwischen.
Okay. Also Orville ist eine Serie, wo ich mich halt einfach sehr, sehr wohl, sagen wir mal so, in dieser Welt und drin geführt habe. Und die ersten vier Folgen machen ja so ein bisschen einen anderen Eindruck, als das, was
ich
die Serie dann wirklich
ist. Ich habe die ersten
zwei,
drei gesehen.
Ja, die sind noch sehr Pipi-Kaka-Humor-mäßig und das ändert sich aber. Also ich habe auch wirklich das Gefühl, dass sie die ersten Folgen so gemacht haben, um das an den Sender zu verkaufen, und ab danach ist es sehr Star Trek TNG-like.
Ja, das ist ja das, was du immer hörst. Also im Grunde ist ja das Star Trekigste nicht Star Trek sozusagen.
Ja, richtig, richtig, genau, ja, der beste Captain seit. ja, das ist auch so. Und deshalb ist so Orville, ich meine, es ist gut, dass man so, es war auch so das Kontrastprogramm, was so parallel mit Discovery kam, weil das war so das Gefühl, dass du so Orville hattest, das war so das für die Leute, die dann eher gesagt haben, nee, macht ihr mal, aber ich möchte so mein altes Zeug haben, und da kriege ich halt nochmal was so von Leuten gemacht ist, die offensichtlich das sehr mögen und versuchen, eine Serie zu machen, die so ein bisschen in diese Richtung geht.
Also, halt und, ja, das war halt das Unglück, was heißt Unglück, also aber es war ein bisschen unglücklich, dass es halt parallel zur gleichen Zeit in Deutschland angefangen hat, weil du dann halt sehr schnell auch zwei Lager hattest, aber ganz ehrlich, wenn es einem Freude macht, warum nicht? Also ja, man kann das eine mögen oder das andere mögen, von mir aus auch beides, alles super. Dieses Gegeneinander ausspielen, das geht mir halt so ein bisschen echt auf den Keks, ja. Gerade auch im Moment, also ich meine, du hast immer schon die Gatekeeper gehabt in jedem Fandom, aber ich weiß auch nicht, ob das jetzt daran liegt, dass ich vielleicht einfach empfindlicher werde mit dem Alter, oder dass ich alleine, dass ich eben dass ich durch die Social Media Kanäle so viel mitbekomme, ob es vielleicht auch daran liegt, aber ich empfinde das viel schlimmer als früher. Und ich weiß es nicht, ob es so ist. Wahrscheinlich ist es nicht so. Wahrscheinlich kriegen wir das jetzt nur eher mal mit, dadurch, dass es eben über Twitter oder über irgendwelche Blogs oder was auch immer läuft, ja. Aber im Moment geht mir das halt echt auf den Keks. Dieses ganze Gatekeeping ist sowieso ätzend. Und naja.
Ja, und es ist halt alles weggegangen. So früher hast du auch im Internet so viel in Foren diskutiert, ja. Das hast du jetzt nicht mehr. Das war sehr moderiert, jetzt bist du auf Facebook, jetzt sind sie alle mit ihren Klarnamen da drin und trotzdem schreien die Leute sich gegenseitig in einer Tour nur an. Also ich habe das auch aufgegeben, in irgendwelchen Gruppen auf Facebook da irgendwie zu dem Thema zu diskutieren, weil sobald du nicht ungefähr die Masse, die Meinung hast, oder man sich mal negativ zu etwas äußerst, dann ist das schon, kann schon sehr unangenehm werden.
Und ich sage jetzt etwas, was mir wahrscheinlich auch den Hass von allen Orwell-Liebhabern einbringt, aber, und vielleicht ändert sich das ja auch, wenn ich mehr Episoden gesehen habe, aber mich erinnert Orwell vom Optischen her, nur vom Optischen her, total an Galaxy Quest. Ich weiß ja, vielleicht sind es die bunten Uniformen, ich kann es dir nicht sagen, aber irgendwie, das habe ich immer so im Hinterkopf, und das hilft natürlich dann auch nicht.
Ja, aber Galaxy Quest war toll.
Ja, Galaxy Quest war toll, aber es war eine Parodie.
Ja, auf Star Trek. Und so Orville ist auch tatsächlich eher, ja, ich sehe es tatsächlich fast schon eher als so ein Tribut. Ja.
Na gut, ich meine, da sind ja auch die Macher hinter der Serie, klar. Würde ich jetzt einfach behaupten, also auch Star Trek-Fans.
Ja, und das sind auch viele aus dem Autorenteam. Frakes hat da, aus dem Produzententeam Frakes führt ja da auch Regie. Und du hast ja auch, der hat eine Folge gemacht, in der er denselben Ablauf hat, wie die Folge läuft genauso ab wie Star Trek, der Aufstand. Also, okay. Und beschäftigt ihn wirklich mit wirklich so, also die Folge ist quasi wirklich von dem Ablauf, von den Ereignissen, die passieren, natürlich eine eigene Handlung, aber sind sie fast identisch mit der Aufstand und sogar die Szenen, so die Inszenierung zum Teil, und es ist halt Frakes, der es gedreht hat, also das kann kein Zufall gewesen sein.
Ja, und ist ja eigentlich auch witzig, dass man diese Episode eigentlich am allerbesten versteht, wenn man Star Trek-Fan ist, ja?
Ja, also ja, und das hast du bei ganz vielen Geschichten da, und du hast dann auch wenn Seth MacFarlane, das ist ja der Schöpfer hier von Family Guy und American Dad und so, der hat ja viele Referenzen auch an Star Trek, und es gibt ja auf YouTube so seine Fan-Videos, die er mal so als Jugendlicher gemacht hat, wo er so Star Trek mit Kumpels gespielt hat und auf Video aufgenommen hat, und ich glaube, das ist einfach, da merkst du es halt, was er damit machen wollte halt und so, ne? Aber andererseits, klar, es ist halt auch ein Riesen-Business, eine Riesen-Marke und so. Ich bin ja auch mal gespannt, wohin im Kino die Reise geht oder ob die Reise nochmal ins Kino geht von Star Trek.
Ja, jetzt, und ich meine, sollen wir noch ein anderes potenziell schwieriges Thema anschneiden? Was sagst du zu JJ Trek?
Ich muss auch ganz ehrlich sagen, da zitiere ich dich.
Okay.
Es hat mich tatsächlich unterhalten.
Ja, also.
Es hat mich wirklich unterhalten, ja.
Genau, das, der Meinung bin ich auch. Also ich freue mich dann jetzt einfach mal, dass wir, also sagen wir so, je mehr Star Trek, desto besser, ja. Ich meine, gut, Die Chance, das ist so ein bisschen das Einzige, wo ich so ein bisschen mir Gedanken mache, dass ich dann vielleicht sage, okay, ich habe einfach so viel Star Trek jetzt geballt bekommen in den letzten, sagen wir mal, 5 Jahren oder so, dass ich dem dann dass ich dem Ganzen dann irgendwie so ein bisschen überdrüssig werde. So ein bisschen, wie mir das jetzt zum Beispiel mit dem Marvel-Film geht, ja. Da einzelne Filme auch sind, aber ich bin es tatsächlich ein bisschen leid, ja.
Und ich bin das satt. Tut, ich bin da
genau,
satt.
Und das tut, ja. Das, und das tut mir auch leid für die Filme, die dann wirklich gut sind, ja. Aber es ist dann so. Und da habe ich so ein bisschen Bedenken, dass das mir vielleicht bei Star Trek auch passieren könnte, wenn jetzt einfach so viel Serien am Stück rausgehauen werden und so viel Filme.
Ja, ist,
aber auf der anderen Seite, ja.
Ja. Ja, ich riskiere es, sagen wir mal so, ich riskiere es. Aber es ist natürlich, wenn man sich das überlegt, Discovery, Picard, Lower Decks, dann wird ja immer noch diese Sektion 31
Ja, und dann die Kinofilme. J.J. kriegen wir auf jeden Fall einen 4. Film. Dann hängt ja auch noch Tarantino im Raum, wobei ich persönlich glaube, dass das nichts mehr wird. Und ja.
Ich weiß auch nicht, ob
das... Das glaube ich,
also
glaube
ich sagen,
nicht mehr dran, ehrlich gesagt.
Ja, ich weiß auch nicht, ob ich das jetzt so mega toll fände, weiß ich nicht.
Es wäre auch definitiv eine ab 16, wahrscheinlich sogar eher ab 18 Variante. Tarantino hat auch gesagt, es wird definitiv, also er hat wohl sein allererstes Drehbuch ganz am Anfang hat er wohl vorgestellt und dann hieß es, ja, das wäre also irgendwie FSK 16, beziehungsweise wahrscheinlich eher 18 und daraufhin haben die ganzen Verantwortlichen schon, oh mein Gott, nein, das geht doch nicht, ja, also da fällt ja drei Viertel oder die Hälfte der Star Trek Fans fallen dann einfach weg, ja, und
die fallen um
und so, das geht nicht und so, und dann Tarantino hat wohl darauf bestanden, aber dass er da dann auch nichts ändert, weil wenn, dann soll das ja auch sein Star Trek-Film werden und so, also wie er das halt so macht, ja, keine Ahnung, also und danach hat sich das alles ja zerfleddert und ist so ein bisschen im Sand verlaufen, jetzt hat er ja auch da sein Once Upon a Time, hat er sich ja jetzt erstmal drauf konzentriert, wenn das durch ist, kann es sein, dass da vielleicht wieder ein bisschen dem Ganzen ein bisschen mehr Beachtung geschenkt wird, aber wie gesagt, ich glaube da erst dran, wenn die erste Klappe gefallen ist.
Ja, das ist, ich weiß nicht, also vierter JJ-Track, die Kelvin-Zeitlinie. Die Kelvin-Zeitlinie. Ja, sehe ich auch eigentlich als so die einzig realistische Chance im Moment auf einen Star Trek-Kinofilm, weil die aktuellen Serien meiner Meinung nach nicht dafür geeignet sind, einen Kinofilm draus zu machen. Und Lower Decks, am Ende wird es ein Lower Decks-Film.
Das wäre natürlich sehr geil.
Real,
aber ich meine, Animation
real,
Tim im Kino ist immer schwierig, wenn es nicht gerade Disney ist oder Pixar oder so.
Ja.
Also ich bin ja...
Und ich muss sagen...
Ja.
Ich weiß ja, dass bei JJ Track auch immer viel das auch so nicht so mögen und so, aber ich muss sagen, es startete ja auch in einer sehr Star Trek-losen Zeit. Ich finde, die Charaktere sind gut besetzt. Wir haben Leonard Nimoy nochmal sehen können in zwei Filmen als Mr. Spock und ich meine, ganz ehrlich, auch wenn Benedict Cumberbatch nicht Khan war und Idris Elba ganz schön verschenkt, waren das unterhaltsame, großbudgierte Filme mit einer Crew, mit Schauspielern, die Rollen sehr gut gespielt haben, sehr gut besetzt waren halt.
Ja, also ich meine, es gibt natürlich bestimmte Dinge, die ich einfach blöd finde, aber dazu, das ist halt natürlich dann einfach eine Entwicklung in der anderen Timeline, wie zum Beispiel die Tatsache, dass Spock und Uhura ein Paar sind, das regt mich bis heute noch auf, aber okay, geschenkt, so, gut. Und,
warum?
Ich weiß nicht, also irgendwie, nee, das geht nicht. Die passen, ich weiß nicht, da kann mein Fangirl-Herz kann damit nicht umgehen. Die passen für mich überhaupt nicht zusammen und, ach ja, aber das ist natürlich auch eine Frage, welches Bild von Spock du hast. Jetzt habe ich ja die Problematik, dass ja Spock auch einfach einer meiner allerliebsten Lieblingscharaktere ist und dann hat man natürlich auch einen sehr strikten Kopf kennen und da sich von loszulösen, das ist natürlich schwer, ja. Also vielleicht spielt das auch eine Rolle. Nichtsdestotrotz hoffe ich, wie gesagt, auf den 4. Film und mal gucken. Also es hieß ja eine ganze Zeit lang, dass sie eine Story, also eine Time-Travel-Story-Geschichte machen wollen. Mal gucken. Also fände ich sehr geil. Ich liebe Time-Travel. Ist einer meiner liebsten Sci-Fi-Tropes generell, egal ob in Star Trek oder in anderen Sci-Fi-Filmen. Aber ich kann auch verstehen, wenn dann andere daneben stehen und müde gehen und sagen, Time-Travel haben wir schon 1000 Mal gehabt. Mach mal was Kreativeres. Also ja.
Weißt du, was witzig wäre? Wenn die Zeitreisegeschichte wäre, dass sie Wale zurück ins 20. Jahrhundert bringen.
Ja, genau.
Jetzt geht's wieder heim, Kinder.
Jawohl.
Nein. Wenn es einen vierten Film gibt, könnte ich mir vorstellen, dass der auch endet, also dann das Ende dieser Ära halt auch ist, was dann mit so einer Art Ende der Kelvin-Zeitlinie.
Also ich fände es zumindest gut, wenn wir einen Abschluss kriegen würden. Also wenn dann die Drehbuchschreiber auch sich echt Gedanken machen und sich überlegen, sie müssen ja keinen definitiven Cut am Ende setzen, aber wenn sie es so zu einem Ende führen, dass es stehen könnte als Ende oder eben auch trotzdem noch Anknüpfungspunkte lässt, wenn doch nochmal ein fünfter Film kommen sollte. Aber da glaube ich nicht mehr dran. Ja. Also ich glaube, mit dem vierten Film ist jetzt auch gut, nachdem die jetzt auch sich so schwer getan haben mit den Verhandlungen. Ich meine, die Leute haben halt jetzt auch einfach Karriere gemacht, vom ersten Film bis jetzt hin zum vierten Film und können einfach auch mehr Kohle verlangen. Ja. Und dann ist das halt so.
Richtig, und ich meine, ich glaube, es war ja bei Pine war das Problem ja, dass man ihm weniger Geld zahlen wollte, weil man dem Chris Hemsworth.
Ja, also das Problem ist einfach, dass Pine, und das war so geil, ich hatte doch, ich weiß gar nicht mal, ob es hier ein Trackcast war oder wo das war, ich habe irgendwo versucht, jemandem zu erklären, was es mit der Kelvin-Timeline auf sich hat und dass nämlich Chris Pine und Hemsworth beide mehr Geld wollten und habe dann versucht, es zu erklären mit Hemsworth, dass ja er aus dieser Dynastie mit den drei Brüdern stammt, wo der eine dann da so erfolgreich und der andere so erfolgreich. Das Problem daran war, dass ich die Namen nicht mehr wusste, woraufhin ich dann am Ende nur noch da saß und sagte, also der Bruder von dem und der Bruder von dem mit dem Bruder von dem und Pine und Pike und Pine und der Bruder und alle so, hä? Und ich so, okay. Also was ich aber sagen wollte, war, dass Hemsworth ja eben auch so groß Karriere gemacht hat und das ist, glaube ich, auch so ein Knackpunkt. Also einem mehr Geld zu zahlen, das wäre, glaube ich, drin gewesen, aber dann halt zwei, die ordentlich Kohle verlangen.
Ja, und du darfst ja auch nicht vergessen, auch hier Gamora, jetzt fällt mir der Name der Schauspielerin nicht ein. Uhura, die ist ja nun, mal ehrlich, eigentlich, wenn einer Karriere gemacht hat in den letzten Jahren, dann ist es die
Dame. Natürlich, also sind einige dabei.
Also und sei es Avatar bis zu...
Ja, sind einige dabei, die entsprechend jetzt mehr verlangen können. Und ich glaube, das war ja auch der Knackpunkt, war ja Geld. Ja. Und ein bisschen...
Ja, und die Filme waren ja teuer. Ja. Die waren ja viel teurer als früher Star Trek-Filme. Also das ist ja, die waren ja jenseits der 150 Millionen Dollar. Das ist schon für Star Trek-Verhältnisse wahnsinnig viel, weil du hast ja gesehen, der erfolgreichste war ja Into Darkness und der hat knapp 500 Millionen.
Ich will aber auch nicht wissen, was der gekostet hat. Also ich meinte jetzt mal unabhängig nicht der Film an Produktionskosten etc. und CGI und was nicht alles, sondern allein schon die Schauspieler. Ja, also ich glaube, ein Cumberbatch lässt sich da auch gut bezahlen.
Ja, das ist halt alles. Das ist halt das Problem bei Ensemble-Filmen. Ja. Ne? Da kannst du nur froh sein, wenn du die aus einer Fernsehserie hast und die sonst nichts anderes kriegen. Dann kannst du sie vier Filme knechten.
Und ich meine, es fing ja auch an mit, die waren ja in dem ersten Film alle nur so semi-bekannt, ja. Also das kam ja jetzt, wie gesagt, das war ja jetzt eine Entwicklung auch in den letzten paar Jahren. Ich meine, gut für sie, ja. Aber der Star Trek-Fan in mir, war ein bisschen angefressen, weil ich da so dachte... Ja, und wenn du wirklich Star Trek-Fan wärst, dann würdest du nicht so viel Kohle verlangen, weißt du? Also, aber ich meine natürlich, das ist natürlich ein zweischneidiges Schwert, ja. Die sollen auch schon ihr Geld verdienen, so ist es nicht. Aber ich dachte mal, und das hängt nur an dir, weil du zu viel Kohle willst. Und wenn du wirklich Star Trek-Fan wärst, dann würdest du in deiner Forderung zurückgehen für den letzten Film und den Fans ein ordentliches Ende zu geben, weißt du? Also, da war ein Teufelchen und ein Engelchen in mir, der immer so hin und her. Und aber um jetzt mal kurz den Bogen zurückzuschlagen zu Kinofilmen, ich bin ja ein Team. Film, also ein Team Pike Film Member sozusagen. Das heißt, es wird ja immer die ganze Zeit geschrien, wir wollen eine Pike-Serie, wir wollen eine Pike-Serie, ja. Mhm. Und ich bin entweder, das habe ich ja mehrfach schon gesagt, entweder für eine Capsule-Series, also so vielleicht so vier Folgen oder so, so eine Kurzserie, oder aber, das wäre ich nämlich viel, viel lieber, ich hätte gerne ein oder zwei Fernsehfilme mit Pike, beziehungsweise also dem Triumvirat, das wir jetzt in Staffel 2 gesehen haben in Discovery, als Fernsehfilm, ja. Also so zwei Stunden oder so, von mir aus gerne auch so wie die Zweiteiler, die wir früher hatten in DS9 oder in TNG, aber so ein 2 Stunden Fernsehfilm mit dem Triumvirat, das fände ich schon geil. Ich brauche keine komplette Serie, ja, aber so da wäre ich dafür. Also das hätte ich gerne und da wären die Türen ja jetzt auch offen, nachdem die Lizenzen ja jetzt wieder alle, beziehungsweise die Rechte alle wieder zusammen sind, bei einem liegen, könnte man das ja auch durchaus machen.
Ja gut, fürs Fernsehen hätten sie das ja auch so machen können.
Ja, also ich hoffe ja immer noch, dass irgendwann mal irgendwas, Kino kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, aber so Fernsehfilm, glaube ich, würde ganz gut funktionieren und man hätte auch so ein bisschen die Fans befriedigt, ja. Also ich glaube, da reichen so 2 Shorttracks halt doch nicht aus oder 3.
Nee, zumal sie ja dadurch durch den Weg, wie sie Discovery jetzt anlegen, eigentlich seine Rückkehr für unmöglich da gemacht haben.
Genau.
Ne? Und deshalb ist es, ja, tatsächlich ist es das, was ich mir, also ich würde mir 100-mal lieber eine Pike-Serie wünschen als eine Sektion 31-Serie.
Ah, die Diskussion, die ist eine müßige. Die habe ich auch immer wieder mit Elle, die ja sehr, sehr großer Section 31-Fan ist. Ich fände eine Sektion 31-Serie sehr, ich fände das schon sehr spannend. Also es würde mich sehr reizen, weil auch das, ähnlich wie Lower Decks, einfach mal so einen Spin an dem klassischen Star Trek geben würde und mal von der anderen Seite einfach beleuchtet, was wir so gewohnt sind. Ja? Also ich glaube, das kann schon ganz gut werden. Aber das steht und fällt tatsächlich dann, glaube ich, mit den Schreibern. Also noch viel mehr, weil es eben so eine dunkle Seite ist, als jetzt andere Serien, Star Trek-Serien.
Ja, und das passt ja eigentlich so, war ja schon vorher, ist ja so ein bisschen unangenehm halt, weil es eigentlich nicht so in diese Utopie passt.
Ja, aber das ist das ist genau das, was wir auch in der letzten Episode diskutiert haben, denn ich sehe das von dem Standpunkt aus ähnlich auch wie Elle, dass das eben die Frage ist, es gibt eine Utopie, aber eine Utopie kommt ja nicht von irgendwoher und ist dann plötzlich da. Man muss da hinarbeiten. Ja, und in Sektion 31 werden uns die Leute präsentiert, die im Hintergrund arbeiten, damit ein Picard mit seinem Ideal durchs Weltraum fliegen kann und dieser Utopie sich verschreiben kann. Und im Hintergrund gibt es aber lauter Leute, die eben dafür arbeiten, dass das überhaupt möglich ist. Ja? Und das sind die Leute von Sektion 31. Also die haben ja auch, das sind ja nicht nur alles irgendwie Schurken, die manipulieren und lügen. Ich meine, gut, das sind halt natürlich Werkzeuge, die sie nutzen, ja, absolut. Aber ich glaube, da ist auch ein gewisses Ideal dahinter, das im Endeffekt darauf abzielt, dass man ja eine Utopie erhalten will. Und das finde ich, und diesen Twist, den finde ich ganz spannend. Ich glaube, in diesem Spannungsfeld, glaube ich, kann man so eine Sektion 31-Serie ganz gut erzählen. Aber das ist das, was, also, das muss da wirklich rausgearbeitet werden, damit man eben das nicht vergisst über die ganzen Manipulations-, Lügen-, Spy-Geschichten, die dann da auch eine Rolle spielen werden, ja.
Ja, das stimmt schon. Ja, das ist tatsächlich so ein bisschen schwierig. Es kann was werden, klar, aber das hängt wirklich davon ab, wie sie es aufbauen. Also, das ist schon.
Und ich meine, so es wird ja sowieso jetzt erstmal für die nächsten mindestens 2 Jahre wird es ja erstmal nichts. Also, weil Michel, ich verspreche dir mal, ist es Yeo? Michel Yeo ist ja erstmal jetzt in der 3. Staffel von Discovery. Und wenn sie überhaupt, also ich meine, es gibt ja schon Writers Room, wenn sie dann überhaupt anfangen mit der Serie, dann allerfrühestens eben, nachdem die 3. Staffel durch ist. Und dann brauchen sie mindestens mal ein Jahr Vorlauf, wahrscheinlich eher 2. Also ich denke, vor den nächsten 2, maximal 3 Jahren haben wir da sowieso nichts. Und vielleicht hat sich bis dahin ja auch einiges im Star Trek-Universum getan. Ich meine, dann haben wir ja auch einige neue Serien bis dahin schon gehabt und hoffentlich auch noch ein paar neue Staffeln Discovery. Also ich hoffe mal nicht, dass die Staffel 3 dann schon vorbei ist. Und wer weiß, wie es dann aussieht, im Star Trek-Universum. Mhm.
Ja, durchaus. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das schon so die Serie ist, wenn es zu lange dauert, die so mit so die Ära, die erste wäre, die sie eher nicht machen würden.
Das hängt halt auch, also ich glaube, diese Serie hängt tatsächlich an Michel Yeoh. Und
ja, aber warum?
Weil die haben sich da halt auch so drauf versteift und haben mit ihr halt eine Figur schon etabliert. Und ich glaube, man kann sowas besser verkaufen, auch die Leute, die das Geld geben und das produzieren, wenn man sagt, man hat eine schon etablierte Figur durch andere Serien, die auch semi-populär ist im Fandom schon. Und man baut dann um diese Figur herum eine Serie auf, ja. Also das ist immer weniger Risiko, wenn du schon eine etablierte Figur hast. Ich meine, das ist bei Picard ja auch so. Und ich glaube, so verkaufen die diese Serie, ja.
Ja, aber dann hätten sie nicht mitschicken müssen.
Ja, ich bin mir auch ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, wie das jetzt in Staffel 3 wird, ja. Und ich meine, theoretisch von den Rängen her hat sie den höchsten Rang. Also eigentlich müsste sie Captain werden.
Oh, das habe ich ganz vergessen. Ja.
Also theoretisch müsste eigentlich sie das werden. Das Problem ist nur, dass die Brückencrew natürlich weiß, dass sie nicht die wirkliche Giorgio ist. Ja. Und
Die wurde ja gegessen.
Ja, genau, aber das wissen, das weiß die Brückencrew, ne? Aber das wissen halt auch nicht alle. Das weiß auch nicht das ganze Schiff. Das heißt, theoretisch glauben ja 3/4 des Schiffes noch, ich meine, jetzt ist ja nur Skeleton-Crew drauf, da, wahrscheinlich wissen es dann alle, aber theoretisch haben die anderen ja alle noch geglaubt, dass es die richtige Captain Georgiou ist. Und die wissen es ja nicht, dass die eben das nicht ist.
Nee, stimmt. Ja. Du hast recht, das wird der Punkt sein. Mensch, warum haben die denn Philippa gegessen? Stimmt, da bin ich damals schon nicht drüber hinweggekommen, dass die Philippa gegessen haben.
Ja.
Weißt du, aber ich sag dir eins, da nach Tecuvma ging es bergab.
Oh.
Also ich habe noch nach Tecuvma.
Ich spekuliere ja immer noch drauf, dass Jason Isaacs da plötzlich wieder auftaucht, aber eben als richtiger, also als Nicht-Spiegel-Universums-Captain. Ja, wobei der wahrscheinlich, vielleicht ist er als Nicht-Spiegel-Universums-Captain total langweilig, wer weiß es. Aber ja, das wäre schon sehr geil. Ich würde den gerne wieder in der Serie haben. Es wird nur jetzt überhaupt
er
nicht
passen. Ja, er will es ja auch, aber wieso? Weißt du, ich bin übrigens auch 1000 Jahre in die Zukunft gesprungen.
Naja, also für Staffel 3 nicht, aber
befreit.
Vielleicht taucht er ja in 4 oder so auf. Ich könnte mir auch vorstellen, dass der zum Beispiel einen sehr guten Gastauftritt in der Sektion 31-Serie machen könnte.
Ja, tatsächlich. Das kann ich mir auch vorstellen. Aber ansonsten, wir sehen, also Star Trek, da kommt viel auf uns zu in der nächsten
also
Zeit.
Es ist ja, du siehst ja, also ich meine, dafür, dass wir jetzt eigentlich gesagt haben, wir springen einfach nur ein bisschen von Thema zu Thema, ohne großartig mit dem Überthema Star Trek, war das schon eine ganze Menge. Also es kommt einiges.
Ja. Definitiv. Wir freuen uns. Wir sind optimistisch auf die Zukunft gespannt, wie es bei Star Trek auch sein sollte. Ja, da bleibt mir nichts anderes übrig, als mich bei dir zu bedanken für deine Zeit,
gerne,
die du gehabt hast.
War sehr lustig.
Und es hat auf jeden Fall, es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und auf die Art wanze ich mich mal irgendwann bei Trekgasm rein.
Also,
weißt du, mit dem Einspieler. Ich mache das immer ganz mies. Ich schicke erst einen Einspieler, dann freut sich der Podcast, wir haben einen Einspieler bekommen und schwupps bin ich mal eingeladen.
Zack,
weißt
so schnell geht das.
Und zack, und dann irgendwann heißt es Gregor Gersum.
Ja, träum weiter.
Ja, ich weiß. Ich muss aufhören, das vorher den Leuten zu erzählen.
Eben. Weißt du, wir müssen erstmal unsere eigenen Schritte finden. Ich denke, wenn Picard dann losgeht, dann werden wir sowieso erstmal von der Challenge stehen, weil das kommt ja dann wöchentlich, was bedeutet, wir müssen dann auch wöchentlich eine Episode machen. Das überfordert mich jetzt schon. Ich bin froh, dass wir zu viert sind, sage ich nur.
Ist das schon bestätigt, dass das, es wird nicht auf einmal rauskommen,
also,
oder? Also wirklich wöchentlich.
Ich dachte, es wäre jetzt wöchentlich angekündigt.
Weil ich habe jetzt mit einigen schon drüber diskutiert und alle sagen immer, ich dachte wöchentlich, aber wahrscheinlich schon, ne? Weil
also
auf einmal wäre nicht
also
cool.
Ganz ehrlich, jetzt wo du mich so fragst, ich habe, glaube ich, tatsächlich noch nichts darüber gelesen, wie es gedacht ist.
Nee.
Aber dadurch, dass Discovery wöchentlich erschien, bin ich jetzt davon ausgegangen, dass sie das mit Amazon genauso machen. Also mit Picard
auf
Amazon
so.
Dann. Ja.
Hoffen wir mal so. Jetzt sind wir schon wieder, erst haben wir alles bei Netflix, jetzt brauchen wir schon wieder den zweiten dazu, aber egal.
Da könnte ich mich wenn wir darüber uns jetzt unterhalten, dann hängst du hier noch eine halbe Stunde dran. Also das regt mich also ganz generell auf und ich werde halt nicht drum rumkommen, mir einen Account zuzulegen, aber es ärgert mich.
Ja. Aber ganz ehrlich, für den Captain.
Ja, eben, genau. Das ist auch meine.
Definitiv.
Für den Captain.
Wir tun es für den Captain. Okay, also dann in dem Sinne, wie gesagt, ganz, ganz vielen lieben Dank bei dir, an dich. Und dann macht's gut und ciao.
Tschüss.
Eine Produktion des Podcast-Imperiums.